Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzliches Grüß Gott Ihnen und euch allen. Gott lässt es Sonntag werden. Wir haben frei, jedenfalls freier als sonst. Das hoffe ich schwer für Sie und auch für mich. Wir sind hier, um auf Gott zu hören und uns ausrichten zu lassen. Es wird darum gehen, wie wir eigentlich gesittet leben als Menschen. Große Frage, wir werden sehen, was sich dahinter verbirgt. Lasst uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 27. Alte Worte, die uns daran erinnern, dass Gott es hell macht in unserem Leben und dass bei Gott, bei unserem Gott, nur dort Heil zu finden ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Herr, du bist unser Licht und unser Heil. In dir haben wir das Leben und ohne dich keins. Herr, das ist Grund, mutig ins Leben zu gehen und keine Angst mehr zu haben. Und doch packt uns die Unsicherheit und die Ratlosigkeit so oft. Und so bitten wir dich, dass du diese Stunde heute in deine Hände nimmst und was draus machst, sie nutzt, damit wir als mutige Leute und ausgerichtet, mit einem Blick für das, was dir wichtig ist, unsere Lebenswege gehen mit dir an unserer Seite. Danke, dass du uns hörst, wenn wir in der Stille mit dir reden. Erbarm dich, Herr. Amen. Bitte Sie wieder Platz zu nehmen.
Wir hören die Schriftlesung von heutigen Sonntag aus dem Alten Testament, Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und der Text ist überschrieben mit der neue Bund. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetaten vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir singen als nächstes Lied, das Lied 921 im Rote Liederbuch.
Es war heiß, es war ein sonniger Tag, bestes Fußballwetter. Ich erinnere mich noch gut an dieses Spiel der Fußball-E-Jugend des TSV Scharnhausen gegen irgendein anderes Dorf aus der Gegend, wahrscheinlich so eine Fußballhauptstadt wie Plattenhardt auf den Fildern oder eine andere große Fußballnation. TSV Scharnhausen, E-Jugend gegen irgendein anderes Dorf in der Gegend. Und ich war bei diesem Spiel und habe zugeguckt. Als kleiner Junge, vielleicht so dritte, vierte Klasse. Und fand es sehr beeindruckend. Fand es sehr beeindruckend, wie der Fußball gespielt wird. Ich konnte damals schon nicht richtig kicken. Und damals hat es mir schon was ausgemacht. Von daher, das war ein bisschen spannend. Ich habe da meinen Klassenkameraden und Freunden zugeguckt, wie sie da so spielen. Und wie die Köpfe rot und immer röter werden. Eben, weil bestes Fußballwetter war und ziemlich sonnig. Und dann kam die Halbzeit. Und das hat mich sehr beeindruckt. Da sind alle zusammengewuselt, diese kleinen Stöpsel mit ihren Fußballschuhen, die man dann voller Stolz getragen hat, um den Trainer rum, weil der hatte in einer Kühlbox das Trinken dabei, das Wasser. Und alles hat sich um ihn geschart und wuselig wie alle waren, haben sie ihm die Flaschen aus den Händen gerissen und getrunken. Jeder wollte was haben von dem Wasser, das es dort gab. Die Frage über diesen Gottesdienst ist, wie führen wir ein gesittetes Leben? Das ist doch wichtig. Die Frage ist jetzt, wissen Sie, was Sitt heißt? Was heißt Sitt? Gesittetes Leben? Man hat vor einer Weile mal eine Wie bitte? Würde man meinen, genau, ist ganz richtig. Normalerweise hören wir anständig, wenn wir gesittet hören. Heute mag ich Sie noch mal auf was anderes hinweisen, aber Sie wussten auch noch was. Richtig, genau. Es gab nämlich vor einiger Zeit mal eine Umfrage, ich glaube, irgendwie der Duden Verlag hat das gemacht damals. Da war die Frage, wenn jetzt satt heißt, ich habe keinen Hunger mehr, gibt es eigentlich auch ein gutes Wort, das sagt, ich habe keinen Durst mehr. Und viele, viele Vorschläge sind eingegangen und einer dieser Vorschläge war, man könnte doch sitt sagen. Sitt für ich habe keinen Durst mehr. Weil bis dahin gab es kein deutsches Wort, um zu sagen, jemand hat keinen Durst. Von daher, Sie haben ganz recht, normalerweise gesittet, anständig. Heute wollen wir über das andere gesittet nachdenken. Wie kann ich eigentlich ein Leben führen, das keinen Durst mehr hat? Wie kann ich gesittet, also ohne Durst, leben? Darum geht's. Dazu lese ich uns aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wie leben wir eigentlich so, dass wir keinen Durst mehr haben? Zwei Dinge helfen uns verstehen, was Jesus hier sagt. Zum einen, was heißt es, Durst zu haben? Was meint dieser Durst? Und zweitens, für was steht das Trinken in diesem Text? Was meint Durst haben und was heißt Trinken? Ich habe sehr profitiert von einem Mann, den ich sehr schätze, Gerhard Meyer. Der hat einen schlauen Kommentar über Johannes geschrieben und über viele andere Bücher im Neuen Testament auch. Kleiner Werbeblock. Falls Sie gern Neues Testament lesen, falls es Ihnen ein Anliegen ist, Wort Gottes zu verstehen, und wenn es Ihnen dann so geht wie mir, dass man manchmal davor sitzt und sich fragt, lieber Johannes, guter Gott, was ist hier gerade los? Lohnt sich. Edition C, Bibelkommentarreihe, ist ziemlich alt, ein paar 30 Jahre, irgendwann in den 80ern haben die damit angefangen. Ist eine gute Sache, nach wie vor. Ich kenne nichts, was auf so verständlich, so großartig Wort Gottes auslegt. Auch an dieser Stelle. Ich konnte es nicht lassen, Ihnen das mal kurz unter die Nase zu halten. Was meint eigentlich Durst haben? So ganz unauffällig schreibt Johannes uns hier am letzten Tag des Festes, der höchste war. Da geht es ums Laubhüttenfest, eins der drei großen Feste in Israel. Und das ganze Volk kommt nach Jerusalem. und bittet Gott unter anderem um den Regen, den es braucht, damit draußen Sachen wachsen und damit das Volk was zu essen hat. Israel bittet um die Versorgung mit Wasser, die es so dringend braucht. Das wissen wir, die Tage, wenn es ein bisschen warm ist draußen, wir mehr gießen müssen, schon halbwegs gut. Wer Israel kennt und ein bisschen weiß, wie es da aussieht, dem wird klar, dass es richtig nötig dort. Wo gibt es Wasser und wo gibt es keins? Das ist die entscheidende Frage in einem Land wie Israel. Man braucht Wasser zum Leben. Und an diesem Tag war es üblich, dass einer der Priester durch die ganze Stadt zu einer Quelle geht und dort Wasser schöpft und in einer goldenen Kanne dieses Wasser zum Tempel trägt und dort in ein spezielles Becken gießt und man sich daran erinnert, Gott gibt uns das Wasser, das wir brauchen. Gott versorgt uns mit dem Wasser, das wir brauchen. Und wir merken schon so ein bisschen, da geht es um mehr als nur darum, dass unser Körper nicht austrocknet. Dort am Altar, dort wo normalerweise die Probleme zwischen Gott und der Menschheit mit dem Opfer geregelt werden, dort wird dieses Wasser dann ausgegossen aus der Schale. Wir merken, da, wo die entscheidenden Dinge passieren zwischen Gott und Mensch, da braucht's Wasser, da braucht's Leben. Und so, glaube ich, tun wir gut dran zu sagen, dieses Wasser, dieser Durst, der Durst steht für das Leben, das wir uns wünschen, das wir brauchen, das Bestand hat. Letztendlich geht's ums ewige Leben hier. Und Jesus sagt, wer Durst nach Leben mit Bestand hat, wer ewiges Leben möchte, der soll zu mir kommen. Wer Durst nach Leben hat, der kommt doch bitte zu mir und der darf trinken. Und für die Bibelfesten unter uns, was heißt denn das, wenn normalerweise Gott selber, der Vater, sagt, bei mir ist die Quelle des Lebens? Gott sagt, bei mir ist die Quelle des Lebens. Und dann steht Jesus da und sagt, wer Durst hat, wer Wasser braucht, der kommt zu mir. Jesus sagt, ich bin Gott. Ganz unauffällig. Auf den zweiten Blick sieht man es vielleicht. Jesus sagt, ich bin Gott selber. Vielleicht sagen Sie jetzt, naja gut, das kenne ich, das finde ich fast ein bisschen gewöhnlich. Naja, halt doch wieder nur ewiges Leben. Mag sein. Ich glaube trotzdem, wir tun als Christen gut dran, uns das sagen zu lassen, was Jesus wichtig ist zu sagen. Und dann heute Morgen das, dass wir ewiges Leben eben nur bei ihm finden. Und dann ist die Frage, was heißt eigentlich trinken? Was meint Jesus, wenn er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken? Ich mag nochmal an das Fußballspiel erinnern, von dem ich gerade am Anfang erzählt habe. Ich finde, da wird's deutlich. Das, was ich trinke, das nehme ich in mich auf und das entfaltet in mir dann seine Wirkung. Es macht einen Unterschied, ob ich Apfelschorle trinke oder Kaffee oder Salzwasser aus der Nordsee oder Schnaps. Es macht einen Unterschied, was ich trinke. Und je nachdem, was ich trinke, wird dieses Getränk in mir seine Wirkung entfalten. Wenn ich zu Jesus komme und bei ihm trinke, dann erlaube ich Jesus, dass er in mir seine Wirkung entfaltet. Und so ist mit anderen Dingen auch. Man schüttet ja so allerhand in sich rein. Ganz konkret, was Getränke angeht, aber ich glaube auch im übertragenen Sinn. Es gibt allerhand, was wir in unser Leben reinschütten und was dann da seine Wirkung entfaltet. Wie gesagt, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich Salzwasser aus der Nordsee trinke oder Apfelschorle. Das eine ist sehr gut geeignet, um meinen Durst zu stillen, das andere macht das Problem nur größer. Der Durst wird mehr, wenn ich Salzwasser trinke. Wir merken, es gibt Dinge, die sind gut zu trinken und andere sind ganz schlecht. Und bei anderen kommt es so ein bisschen drauf an. Kaffee macht einerseits wach, aber entzieht mir andererseits Wasser. Da muss ich dann sehr gut überlegen, was ich eigentlich gerade brauche. das Wachsein oder eben die Flüssigkeit. Und wenn ich statt Apfelschorle nur Bier, Wein und Schnaps trinke, dann wird auch das Folgen haben. Die Frage ist so ein bisschen, was schütte ich eigentlich den ganzen Tag in mein Leben rein? Was schütten Sie in Ihr Leben rein und was für Folgen hat das? Wenn Jesus hier vom Trinken redet, dann sagt er letztendlich, es geht darum zu glauben. Es geht darum, an ihn zu glauben. Und so geht es ja dann auch weiter. Er sagt, wer dürstet, der komme und trinke. Und auch nicht irgendwohin, sondern zu mir. Und dann Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib und so weiter. Wir merken, es geht mit Glauben weiter, nachdem Jesus von Trinken gesprochen hat. Trinken steht hier für Glauben. Und dann steht da, wie die Schrift sagt. Und man könnte jetzt viel Zeit damit verbringen, nachzuschauen, was für Bibelstellen hier alle im Hintergrund stehen. Letztendlich sind diese drei Verse sowas wie ein ganz kompakter Kommentar zum Buch Jesaja. Ganz, ganz viele Jesaja-Verse, die da anklingen. Wäre spannend, das jetzt zu machen. Und überall geht's darum zu trinken. Überall geht's darum, dass Gott neues Leben schafft, wo er in Menschen reinkommt. Wie die Schrift sagt. Wer war denn Jesus jetzt eigentlich? Zu dieser Frage gibt es ja eine Menge Bücher. Sehr empfehlenswerte, so wie das hier. Und auch weniger empfehlenswerte, die ich jetzt natürlich nicht empfehle. Ist auch klar. Und dann von ganz esoterisch über so guter Mainstream bis hin zu ganz theologisch-wissenschaftlich. Und viele dieser Bücher, das finde ich interessant, es wird ja unsagbar viel über Jesus geschrieben, viele Bücher haben eines gemeinsam. Die ganz krassen esoterischen und manche wissenschaftliche Publikationen auch. Man ist sich da ziemlich einig, dass es um einen ganz anderen Jesus geht, als um den, von dem wir in der Bibel lesen. Und die spannende Herausforderung dieser oft reißerischen Bücher ist dann rauszukriegen, wer war Jesus jetzt wirklich? Wenn Sie mal so um Ostern oder um Weihnachten rum sich den Spaß machen und einen Spiegel kaufen, diese große Wochenzeitschrift mit dem roten Rahmen, dann stellen Sie das fest. Häufig, jetzt wissen wir endlich, wer Jesus wirklich war, ganz anders, als es hier in der Bibel steht. Und das finde ich interessant. Jesus sagt hier, nee, wir machen es umgekehrt. Es geht um den Jesus der Schrift. Wenn ich rauskriegen will, wer Jesus ist, dann ist das hier meine Adresse. Und dann ist die Frage, was lesen wir denn da eigentlich? Was sagt uns die Bibel über Jesus? Da hören wir, dass dieser große und ewige Gott Interesse an seinen Menschen gehabt hat und ihren Durst gesehen hat. Er hat gesehen, was wir Menschen in unserer Planlosigkeit und Verzweiflung so alles in uns reinschütten, was wir so alles trinken, um den Durst zu stillen. Und er hat gesehen, dass vieles davon den Durst nur schlimmer macht. Er hat gemerkt, wie getrennt wir von ihm leben. Gott sieht, Jesus sieht, so die Bibel, dass er uns manchmal, dass wir uns häufig hinstellen und uns ganz egal sein lassen, was Jesus so macht. Und er sagt, das ist das Grundproblem von euch Menschen. Ihr trinkt das Falsche, ihr trinkt nicht mein Wasser, ihr trinkt allerhand anderes. Und der Durst wird schlimmer davon. Und Jesus sagt, das will ich gar nicht. Und ich will, dass ihr gesittet, ohne Durst lebt. Und darum komme ich auf diese Erde. Und darum rede ich davon, dass bei mir die Quelle ist. Darum sterbe ich am Kreuz, damit diese Quelle fließt, damit euch vergeben werden kann. Und dann, als Folge davon, aber wirklich nur als Folge, glaube ich, kann ein Leben so langsam so ein bisschen gesittet, ordentlich aufgeräumt werden. Wichtig ist, dass wir hier zwischen Krankheit und Symptom unterscheiden. Die Krankheit ist das eigentliche Problem, das Symptom, das, was die Folge davon ist. Ich habe irgendwo im Körper eine Infektion und mein Körper reagiert darauf zum Beispiel mit Fieber. Jetzt kann ich sagen, ich behandle das Fieber, aber das löst ja das Problem nicht. Die Frage ist ja, wo sitzt die Entzündung und was kann ich gegen die tun? Es geht darum, die Krankheit zu behandeln, womöglich zu heilen, nicht nur die Folge davon. Der Jesus der Bibel sagt, das Grundproblem, die Krankheit, ist eure Trennung von Gott, ist eure Sünde. Schlauer Mann hat mal geschrieben, von einer Krankheit zum Tode, das ist ein Buchtitel, und er meint damit die Sünde. Er meint damit nicht die Sachen, die wir so falsch machen, sondern er meint die Tatsache, dass Gott hier ist und wir Menschen dort, getrennt von ihm. Das ist die Krankheit zum Tode. Das ist das, was uns in Ewigkeit umbringen würde, wäre dann nicht Jesus, der sagt, ich heil diese Krankheit. Wäre dann nicht Jesus, der sagt, komm und trink, glaub an mich. Das ist der Weg, deine Sündenkrankheit zu heilen. Und wenn du das tust, dann wird es so sein, dass hier und da und vielleicht langsam, vielleicht unerträglich langsam, doch auch die Folgeerscheinungen, die Symptome abklingen werden. So lesen wir es da. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an Jesus glaubt, so sagt er, der wird ein anderer. Das Wasser, das er trinkt, Jesus, den er in sich aufnimmt, der verändert ihn. Und es bringt nicht nur diesem Menschen was, sondern auch allen drumherum. Und das Wasser fließt und alle anderen kriegen auch was davon. Das freut mich, das finde ich schön, deshalb, weil es so anders ist als bei uns. Wir müssen uns ja häufig entscheiden, für wen ist jetzt irgendwas gut? Wem dient es jetzt, mir oder wem anders? Also wenn ich daheim koche, dann ist es häufig so. Ich muss mich entscheiden, für wen soll es jetzt lecker sein? Entweder für meine Frau oder für mich. Wenn es für meine Frau lecker sein soll, dann gibt es meistens entweder Fisch und Hühnchen oder eins davon und Reis dazu. Ne, meine Frau, Hühnchen, Fisch, Reis. Wenn es für mich lecker sein soll, dann gibt es Rind und Knödel oder Spätzle dazu. Ich muss mich entscheiden. Entweder oder. Ich glaube, ganz häufig ist es so. Entweder ich tue mir was Gutes oder wem anders. Beides zusammen ist häufig schwierig. Das ist beim Essen so. Ich glaube, das ist in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch so. Jesus sagt hier, das, was deinen Durst stillt, das, was dir ewiges Leben gibt, das fließt irgendwann über. Und das tut allen Menschen um dich herum auch gut. Das ist nicht entweder oder, da ist es sowohl als auch. Und das ist ja verrückt. An Jesus zu glauben, ist also das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und es ist wohl gleichzeitig das Beste, was jemand für die Menschen in seinem Umfeld tun kann. Wer an Jesus glaubt, so steht's da, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wenn sie ihren Nächsten, ihrer Familie, den Menschen, die sie gern haben, was richtig Gutes tun wollen, dann trinken sie von diesem Jesus. Dann sorgen sie dafür, dass sie dorthin gehen, wo es ihrem Glauben gut geht, weil das wird diesen Menschen dienen. Großartig, verrückt. Johannes erklärt uns das so. Der Heilige Geist, der wohnt in den Menschen, die an Jesus glauben. Und wer an Jesus glaubt, wer zu ihm kommt und trinkt, in dem ist dann Jesus und bleibt da. Und das hat dann Folgen, weil dort eine neue Quelle lebendigen Wassers entsteht und Gott durch die Leute, die an ihn glauben, auch den Durst von anderen Leuten stillt. Auch dazu ist mir eine Begebenheit eingefallen. Lang her, ich war vor mittlerweile 10-12 Jahren häufiger mal mit einem Bergführer auf einer Tour, auf weit oben im Gebirge, Gletschertouren gegangen. Der Mann war Christ, ein paar von den Leuten, die dabei waren, auch, einige andere gar nicht. Und viele von diesen harten Bergsteigern, Die waren mal hier mit diesem und mal dort mit jenem Bergführer unterwegs. Und die meisten, die keine Christen waren, haben mittelfristig angefangen zu sagen, du Mandi, so hieß der, Mandi, Manfred, du Mandi, bei euch auf der Tour ist irgendwas anderes. Ist irgendwas anders. Ich habe jetzt schon viele Berge bestiegen und ich habe es mit vielen unterschiedlichen Leuten probiert, mit dem und mit jenem Bergführer. Bei euch ist irgendwas anders. Ich kann gar nicht sagen, was. Aber irgendwas gefällt mir gut bei euch. Irgendwas ist hier anders als bei den anderen. Ich glaube, es ist ein kleiner Hinweis darauf, dass der Menschen sich haben rufen lassen und von Jesus getrunken haben. Und das ganz heimlich, still und leise. Und ich glaube, teilweise ganz ohne, dass sie es gemerkt haben. Jesus nicht nur ihren Durst gestillt hat, sondern auch alle anderen gemerkt haben. Wow, das ist doch irgendwie attraktiv. Hier ist gut sein. Und deshalb nochmal. Ich glaube, sie können sich selber und den Menschen, die sie lieb haben, nichts Besseres tun, als zu Jesus zu kommen und zu trinken. Dort ist die Quelle des Lebens. Und dann werden die Menschen, die uns wichtig sind, so Gott will und das Wunder passiert, auch trinken. Und auch sie werden satt werden. Auch ihr Durst wird gestillt. Zum Schluss also nochmal, es geht darum, gesittet zu leben. Gesittet also ohne Durst. Das ist keine Frage von Moral. Wir wollen nicht die Symptome behandeln. Nicht das Fieber ist der eigentlich spannende Punkt, die Entzündung, die das Fieber auslöst. Darum geht's. Wir haben gehört, der Durst, von dem Jesus spricht, ist der Hunger nach einem Leben, das Bestand hat, einem ewigen Leben, eins, dem auch der Tod nichts anhaben kann. Wir haben gehört, trinken bei Jesus heißt glauben. Nicht irgendwie, sondern so wie Gottes gutes Wort uns das sagt. Und so ist mein Gebet, dass wir als gesittete Leute, als Menschen, die sitt geworden sind, leben. Als Leute, denen Jesus den Lebensdurst gestillt hat. Und als Leute, die drum dabei sind, wenn auch andere sitt werden. Wenn der Durst von Menschen um uns herum gestillt wird. Das gilt dann für uns alle, für die Konfis, die jetzt bald ihr Jahr starten, für Lorena, die drüben in Oberifflingen heute getauft wird, für uns, für die Menschen um uns herum. Jesus sagt, wer an mich glaubt, so wie die Bibel das sagt, der wird satt werden und durch den wird Gott auch den Durst anderer Leute stillen. Amen. Ja, du siehst, was wir so alles in unser Leben reinschütten aus Durst und aus diesem Wunsch, uns am Leben zu fühlen und endlich satt und sitt zu sein. Herr, bitte tu uns die Augen auf, damit wir merken, was wir da trinken und dass wir weglegen, was uns schadet. Herr, bitte schenk uns das Vertrauen zu dir, den Glauben und verändere dadurch unser Leben. Lass diese Ströme fließen. Tu das Wunder, dass Menschen dort, wo wir sind und leben, angesprochen sind und mehr von dir hören wollen, selbst trinken und selbst zur Quelle werden. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. EG 406, die Strophen 1 bis 4. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.
Thank you.
Wir beten. Vater im Himmel, du siehst, wo auch bei uns Durst bleibt. Und so bitten wir dich um dein gnädiges Eingreifen. Bitte still unseren Durst. Lass uns mit Kopf, Herz und Hand ganz bei dir sein. Herr, wir bitten dich für die Kinder- und Jugendarbeit hier vor Ort und auch in unseren anderen Orten, dass wir das wegräumen, was verhindert, dass das Wasser fließt. Wir bitten dich, dass du uns Mut schenkst, drüber nachzudenken, was Kindern und Jugendlichen und Familien dient am Sonntagmorgen und unter der Woche. Und dann wollen wir entsprechende Schritte gehen an deiner Hand, damit der Durst von vielen gestillt wird. Herr, die Welt liegt in deiner Hand und du bist König drüber. So haben wir es gehört, jetzt erst in Himmelfahrt. Und so wollen wir es glauben. Wir schauen deine Welt an und blicken nach Manchester, sehen Terror und Angst. Wir bitten dich um Trost für die, die liebe Menschen verloren haben. Wir bitten dich um Besonnenheit für alle, die Sicherheitspolitik machen und öffentliches Leben gestalten. Ja, es ist notwendig einzutreten gegen Terror und Hass, aber wir wollen dabei nicht Opfer von Vorurteilen werden. Bitte schenk du, dass das funktioniert. Jesus, bitte mach Frieden in uns und mit dir, damit um uns rum Frieden wird, so wie du es gesagt hast, Jesus. Herr, wir bitten dich für die theologische Ausbildung von Diakonen, Jugendreferenten, Pfarrern, Religionslehrern. Bitte schenk Lehrer, die nach dir fragen und die dein Wort sagen. Bewahr alle, die da studieren, vor Anfechtung und Trägheit. Lass sie klar durchdenken, was dir und deiner Kirche dient. Und lehr sie und uns alle, dich auch mit dem Verstand zu lieben. Das bitten wir für die, die uns morgen dein Wort sagen und die unsere Kinder und Enkel unterrichten werden. Danke, dass du uns beten lehrst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir. So rum. Nächstes Lied, 389. Wir singen Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Vielen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag. 474,46 Euro für die Arbeit der Fackelträger am Tauernhof. Das waren die, die da waren und Gottesdienst gestaltet haben mit den Studenten. Was Sie heute einlegen, ist für die Arbeit unserer Gemeinde hier bestimmt. Herzliche Einladung zu Sunday for Family Outdoor. Draußen im Pfaffenholz ab 14 Uhr. Soll wohl irgendwie wild hergehen mit Baumklettern und Grillen und so. Klingt ziemlich gut. Herzliche Einladung. Ebenso herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am Pfingsten. Sonntag um 10.15 Uhr mit Herrn Kuttler und Montag um 9 Uhr dann Pfingstenmontag mit Pfarrer Stahl aus Dornstetten. Der Kindergottesdienst ist am Pfingstsonntag um 10.15 Uhr und die Kinder und ihre Mitarbeiter fangen mit uns hier in der Kirche an. Wir bleiben bei den Kindern. Ganz herzliche Einladung zum Kinderkirchausflug. Schon mal zum Vormerken, 18.06. Sonntag, 18.06. Es geht nach Neubulach. Gibt hier großen Zettel mit allen Informationen. 9 Uhr geht's hier am Rathaus bzw. in Oberifflingen an der Kirche los. Die Rückkehr wird so gegen 5:30 bzw. 6 erwartet. Herzliche Einladung. Wir bitten gemeinsam um Gottes Segen mit der Strophe aus 421. Bitte stehen Sie auf. Geht in diesen Tag mit dem Segen Gottes, der sagt, kommt und trinkt, bei mir findet ihr Leben. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.